Dann begrüße ich euch sehr herzlich in unserem Musikmagazin. Ja. 2 von 17 Hippies, kann man das so sagen?
Kann man genauso sagen.
Wie viel Prozent sind das eigentlich? Das sind so ungerade Zahlen. Das ist schwierig auszurechnen.
Ja, ja, 17 ist auch eine Primzahl, oder? Mhm. Und 13 auch?
13 auch, 2 nicht.
2 nicht, ja.
Das macht ihr mal.
Man kann auch sagen, von 17 sind 17 minus 13 macht
4. Ja.
Die sind verloren gegangen.
Ja, wird auch mal gesagt, 4 sind verloren gegangen. Man weiß nicht wo, auf dem Wege.
Da gibt es bestimmt einige Mythen um die 17 Hippies.
Ja, vielleicht verstecken sie sich ja hier unter dem Tisch.
Vielleicht vorweg, also ich sitze hier mit Kiki und Lühl.
Ja.
Urgesteine, darf man das so sagen, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Der 17 Hippie, seit 20 Jahren gibt es euch. Das mal vorweg für die, die es noch nicht wussten. Und heute Abend seid ihr live im Jazzhaus.
Richtig.
Das sind jetzt die wichtigsten Informationen vorneweg. So, jetzt kommen wir zum Mythos 17 Hippies. genau, also ihr habt es ja schon angedeutet, 17 Hippies, so heißt ihr. Ihr seid mittlerweile 13. Wahrscheinlich hat sich das in den letzten 20 Jahren des öfteren Mal irgendwie gewandelt. Könnt ihr das vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen? Ja.
Also man hängt sich so ein bisschen immer an der Zahl auf. Ich glaube, ursprünglich war die Idee, man macht einfach was mit vielen Leuten. Und da kam 17, war eine Zahl. Hippies, das war so ein bisschen so im damaligen Berlin, ich würde mal sagen, Ende der 80er, Anfang der 90er, hat man eigentlich so einen Hippie genannt. Gar nicht mal so bezüglich auf die 60er Jahre. Da kann Lühl gleich noch was dazu sagen. Er ist nämlich noch ein echter Hippie. Oder war ein echter Hippie.
Immer noch.
Ja, immer noch. Nee, da, wo man eigentlich sagte, es ist jemand, der meint das irgendwie total nett und ist kreativ und macht und tut, aber Erfolg möchte er nicht haben. So, das war das, was so in unserem Hintergrund war und wir haben einfach angefangen, Musik zu machen. Es waren viele Rockmusiker dabei, die also aus ganz anderen Branchen kamen. Ich persönlich komme aus der Klassik, also auch was ganz anderes. Es war bunt zusammengewürfelt. Man hat einfach angefangen und daraus hat sich eigentlich, ich sag mal so von der ersten Stunde an, haben wir gemerkt, das hat was ganz Besonderes. Weil Leute kamen immer zu uns und haben gesagt, das ist ja irre, was ihr da macht. Und wir haben einfach auf akustischen Instrumenten gespielt und sind sehr schnell in die Öffentlichkeit gegangen, weil der Proberaum zu klein wurde. Es sind immer Leute dazugekommen, also wir sind jetzt kein Freundeskreis und haben uns eigentlich auch nicht gegründet, sondern das ist so ein bisschen als Phänomen geschehen. Und das war damals eine sehr wilde Zeit in Berlin. Eigentlich war Techno gerade, kam so
Mitte
auf.
Mitte der 90er, ne?
Genau. Und wir waren da eigentlich ein bisschen wie so eine Gegenbewegung waren wir nicht, weil wir das gar nicht, wir haben einfach das gemacht und haben gemerkt, boah, da gibt es ja ein riesiges Publikum auch. Mhm. Also die kamen und kamen und kamen und wir haben zu Anfang Konzerte ohne Eintritt gegeben und es kam zu unserer einen Record Release, ohne dass irgendwas in der Zeitung war, weit über 1000 Leute. Wir mussten dann den Saal verlassen und auf die Straße und die Straßenbahn musste angehalten werden.
Also war ja auch in Berlin, oder? Alles.
Genau,
und das 17, war halt, also das potenziert sich ja dann ganz schnell, wenn 17 oder so viele Leute in der Band sind und die es dann weitererzählen, geht das wahrscheinlich sehr schnell. Keine Gegenbewegung meinst du? Also es war jetzt kein Konzept von euch, aber trotzdem ja, habt ihr euch ja irgendwie, also ihr habt gesagt, scheiß drauf, was gerade Trend ist, wir machen jetzt hier unser Ding.
Ja, also Christopher, der Gründer auch, also Mitgründer, es gab drei Gründer eigentlich, also die Urzelle der 17 Hippies waren drei Leute, ein Bassist, ein Ukulelenspieler, nämlich Christopher, und ein Dudelsackspieler. Und so war auch das erste Konzert. Und Christopher war vorher in Irland gewesen und hatte da in einer Kneipe gesehen, wie eine Band spielte, stundenlang, wie es da so üblich ist. Und irgendwann hatte der Geiger keine Lust mehr, ging an die Bar, drückte dem Nachbarn die Geige in die Hand und der spielte dann einfach für den so weiter, als ob nichts wäre. So, ja. Und das hat ihn, glaube ich, sehr beeindruckt, weil wir so eine Szene hier eigentlich in Deutschland nicht haben. Wir haben also nicht diese traditionelle Musik, die wir so pflegen. Und am Anfang haben wir auch tatsächlich nur traditionelle Musik gespielt. Wir haben keine eigenen Kompositionen gespielt, sondern wirklich so, was jeder so anbrachte oder irgendwo gefunden hatte.
Was wäre das? Also ist das sowas?
Also es fing an mit zum Beispiel mit
gut, auch wenn das scheiße klingt, aber also gibt es
so. Ja, wir haben eigentlich einfache Melodien genommen. Volksmusik. Also wenn du in der Volksmusik guckst, was ist, und zwar, weiß ich, ein polnischer Walzer, eine französische Bourée, eine italienische Tarantella. Und da, wir haben eigentlich einen allgemeinen Platz gefunden.
Ja.
Und Christopher kam aus der Rockmusik, Lühl kam aus dem Krautrock, also noch was ganz anderes. Ein paar kamen aus der Klassik, manche kannten schon so Balkansachen und wir haben eigentlich einen gemeinsamen Nenner gesucht und das war eigentlich vor allen Dingen was Einfaches und dass daraus mit einmal so ein Sound entstehen kann, das haben wir über die Jahre halt gemerkt.
Genau. Und was auch noch am Anfang jedenfalls so war, dass eben die Idee war, jetzt nicht Profimusik zu machen, obwohl es Profis waren, die das gegründet haben, aber eben auch vermischt mit Amateuren oder Laienspieler oder Hobbymusikern und diese Mischung eben. Und das auch nicht jetzt so akademisch zu machen, sondern am Anfang war es ja auch so, du saßt da und hast gespielt und auf einmal saß jemand neben dir und hat irgendwie mitgespielt. Den hast du vorher nie gesehen, der verschwand auch wieder oder blieb dabei. Oder das war also so eine ganz offene Gruppe eigentlich. Aber wie Kiki schon sagte, es hatte gleich am Anfang sehr, sehr viel Zulauf. Also das hatten wir irgendwie so gar nicht erwartet, weil es irgendwie so einen Charme hatte. Ja, es war überhaupt nicht perfekt, aber wir hatten einfach alle Spaß. Und das war, glaube ich, ein sehr großer Faktor. Und Lust am Verrücktsein und einfach das machen, was man machen will und sich ausprobieren. Und deshalb war auch die erste Phase, die ersten 5 Jahre, glaube ich, so ein super explosiver Beginn eigentlich, weil unheimlich viel möglich war. Jeder konnte sich einbringen und die verrücktesten Sachen machen. Also zum Beispiel, dann haben wir den Weltrekord einfach mal so, also so eine Schnapsidee, ja. Wir wollen jetzt mal einen Weltrekord aufstellen mit den meisten Konzerten an einem Tag. 17 haben wir den da gemacht und haben das bei Guinness angemeldet und so weiter. Und so einen Reisebus 17. gemietet und sind da durch Berlin gefahren und du musst dann immer eine halbe Stunde irgendwo spielen und das wurde dann dokumentiert und so. Also und so eine Sachen oder wie du auch sagtest, dass man, wenn man so viele Musiker hat, dass es sich so schön verbreitet. Da hatten wir gleich 98 eine Einladung nach Amerika zum South by Southwest Festival. Das ist in Texas, Austin, Texas. Und da spielen 700 Bands. Ja. Und wir dann haben wir gesagt, okay, wir waren damals, glaube ich, so 20 Musiker oder so. Dann nehmen wir unsere Freunde auch noch mit. Da waren wir, glaube ich, 35 Leute, ja, rein in den Flieger nach Austin. Und wir hatten alle so eine Art Fußballtrikots mit 17, einer großen 17 hinten drauf und Hippies. Und hatten dann gleich eine Radiosendung, da sollten wir nur 3 Stücke spielen und der Typ, der war aber so fasziniert, da haben wir eine ganze Stunde gemacht und das war so ein Uni-Radio, glaube ich, was irgendwie alle gehört haben. Wir haben uns dann auch gleich verabredet, ey, wir wollen Fußball spielen, wenn mal irgendwie jemand, und dann dieses 17 Hippies mit diesen T-Shirts, das war dann überall, wo du in den Supermarkt kamst, ey, 17 Hippies, yeah, und so, und das war so Stadtgespräch und die haben sich gewundert, wie wir mit 30 Leuten quasi da alles aufgemischt haben, weil das ist diese Vielzahl von Menschen, die breitet das natürlich wirklich viel schneller.
Wir haben sogar damals noch eine Grillparty verlost.
Ja, genau.
Genau, wir haben gesagt, wer sich meldet, bei dem spielen wir auf der Grillparty, dann waren wir bei total reichen Leuten.
Ja.
Und was passierte? Die Frau, nee, pass auf, noch besser. Die hat dann gesehen, oh, ganz viele Männer in der Band.
Ach, ja.
Die probiert zu verkuppeln. Mit ihren Töchtern und anderen, weiß ich, Neffen, Nichten, wie auch immer. Und dann haben wir es mit einmal bekommen.
Also, was hat die für ein Interesse?
Europäer.
Ja,
weil aus dem Texas, ich weiß auch nicht, irgendwas war auf jeden Fall komisch. Also,
hat es geklappt?
Ja, klar, wir sind alle verheiratet.
Wir haben alle jetzt Millionäre geheiratet. Ja. In Texas, Ölmillionäre natürlich.
Wäre die Chance gewesen.
Ja,
wäre die Chance gewesen. Was muss man denn tun, musste man tun, um bei euch mitspielen zu können? Weil das klingt ja jetzt so, als könnte ich da einfach mit meiner Klasse.
Ja, damals ging es auch. Nee, man musste ein Instrument irgendwie mitbringen, also schon ein bisschen, also musstest du schon können. Aber es war wirklich nicht wichtig, es waren wirklich am Anfang, da gibt es einige Kandidaten, die haben gerade erst angefangen damals, wirklich, ja. Und dann hat man drüber hinweggesehen, die waren dann vielleicht nicht in vorderster Reihe, sondern haben irgendwie so mitgespielt. Oder wir hatten noch mal Fabia, die war, wie alt war dann die, 12 oder so, hat Posaune gespielt. Ein 12-jähriges Mädchen, was Posaune spielte, war in der Band eine Zeit lang. Also das war schon möglich am Anfang. Das war natürlich auch krumm und schief. Aber es war halt ein super Spaß und das hat sich so übertragen und ich glaube, das hat es am Anfang auch ausgemacht. Aber irgendwann wurden wir natürlich zwangsläufig immer besser, weil wir so viel gespielt haben. Ja, wir haben ja wahnsinnig viel gespielt.
Wir haben dann auch irgendwann gemerkt, dass die Entwicklung eigentlich, dass man sich nur entwickeln kann, wenn es nicht mehr so eine große Fluktuation unter den Musikern gibt. Und dann fanden wir dann irgendwann, dass auch 12 Leute schon eine ganze Menge sind. Und wir haben jetzt seit 2 Jahren, ist ein junger Franzose aus Bordeaux mit dabei, der lebt in Berlin. Wir hatten davor keinen Schlagzeuger dabei und er spielt jetzt Schlagzeug mit.
Wie organisiert man da die Proben, die Aufnahmen, das Songwriting? Also es ist ja wahnsinnig chaotisch. Gibt es sowas wie eine Hierarchie?
Naja, also weißt du, wenn man so viel, wenn man so viel zusammen macht, hat da schuckelt sich das so zurecht, dann hat man auch irgendwo seinen Platz. Ich glaube, den muss man auch, jeder muss den für sich finden. Mhm. Und Organisation ist mittlerweile mit Internet und ich meine, früher waren wir noch mit Anrufbeantworter, da gab es noch keine Handys. Aber das war echt nervig, muss ich sagen. Ja. Leuten hinterher zu telefonieren. Ich weiß noch, wie ich Leuten gesagt habe, also wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr zumindest einen Anrufbeantworter haben, sonst kann ich euch nicht erreichen. Muss man ja, Hün und ich haben das damals gemacht, um die Leute zusammenzukriegen, das war total.
Ja, oder in Austin, wie wir uns immer, da mussten wir uns im Café treffen. Wir waren mit 35 Leuten und der Tagesablauf war unklar. Dann traf man sich immer im Café, um zu besprechen, was los ist. Würde man heute gleich mehr, da würdest du WhatsApp machen, zack, zack, zack. Alle sind dann und dann da. Wir sind aber eine sehr pünktliche und sehr gut organisierte Band. Also das muss man schon sagen. Also überall, wo wir getourt sind, und wir sind ja so quasi weltweit jetzt getourt, die sind immer ganz erstaunt, wie wenig sie sich, wo wir auch immer wir sind, um uns kümmern müssen, weil wir echt fit sind. Und wenn es 12 Uhr Abfahrt ist, dann ist 12 Uhr Abfahrt. Weil das heißt nicht umsonst, es warten immer wenige, immer viele auf wenige. So. Und das ist
schon. Ja, muss ich das einfach so vorstellen, das ist halt auch ein Gefüge. Und wenn jeder so ein kleines Zahnrad hat, also es ist nicht nur musikalisch so, es ist auch im Miteinander so, dann brauchst du jeden Einzelnen. Und wer das, ich glaube, wer das nicht merkt oder gar keinen Sinn dafür hat, der kann auch in so einer Gruppe gar nicht bestehen. Und natürlich gab es auch Leute, die sind einfach, das ging gar nicht. Ja, wow. Das ist dann irgendwie, aber jetzt haben wir schon seit Jahren und es sind auch viele von früher mit dabei. Und wir sind auch sehr stolz darauf, dass das so funktioniert. Und ob das jetzt, wie Entscheidungen getroffen werden, natürlich kann jemand 13 Leute fragen, also wie wollt ihr das denn haben? Und jetzt meldet euch mal alle hier. Und wie gestalten wir denn diesen Takt oder dieses Stück? Sondern es gibt Entscheider, aber das ist auch wichtig, dass man das mitbekommt, dass man Entscheidungen treffen muss. Und zwar auch mit unseren Partner hier, Booker oder Promoter, die wollen nicht mit 13 Leuten reden. Also die wollen mit einer Person reden und die muss dann halt in irgendeiner Form vertreten.
Aber wie was die anderen diese Entscheider? Also sind das die Dienstältesten oder die Dominantesten, die am besten sprechen und argumentieren?
Es hatte sich einfach so ergeben. Es war unter anderem auch, also wir sind ja, manche von uns machen auch noch andere Sachen, auch die am meisten vielleicht Zeit und Sinn auch dafür hatten. Mhm. Auch das hat sich über Laufe der Zeit, natürlich, wir sind ja auch eine Firma und wir haben auch Gesellschafterversammlungen und so weiter und so fort. Da werden auch Sachen entschieden. Und, aber es ist immer wichtig, dass man überhaupt auch eine Entscheidung bekommt. Und dann kann man, also ich finde zum Beispiel auch musikalisch, wenn man, ich habe das, hatte neulich mal so die Idee, das ist so ein bisschen wie wenn du ein Stück Holz im Wald suchst und dann fängst du an, einer entscheidet, gut, wir nehmen jetzt mal dieses Stück Buche und daraus machen wir ein Rechteck in dieser und dieser Form und die anderen schnitzen alle mit. Also was es dann für eine Form bekommt, das weiß man vorher überhaupt nicht. Das entwickelt sich dann man muss auch sehr offen und auch sehr neugierig und interessiert sein, wie so ein Prozess ist. Man darf auch keine Angst haben davor, weil sonst ist das alles kontrolliert. Dann könnte ich dir jetzt schon sagen, was wir in 10 Jahren für Stücke machen. Wie langweilig. Und das machen wir schon gar nicht, weil wir wirklich, egal wo wir sind, wir waren halt sehr, sehr viel weltweit unterwegs und Da wird man ja auch inspiriert und greift Sachen auf und Dinge entwickeln sich. Wir werden älter. Vor 20 Jahren, das war wirklich eine andere, nicht nur eine andere Welt. Das war, ja, die Ersten sind jetzt bei uns 65. Also das ist mal, ist aber toll. Toll, weil die auch was mit einbringen, was eine ganz andere Form von Größe hat.
Wie alt ist die jüngste Person in der Band?
30.
Also wirklich eine
große Spanne.
Generation dazwischen.
Ja, wir sind eine Mehrgeneration.
Welche Instrumente spielt ihr oder was ist eure Rolle in der Band und welche Instrumente gibt es allgemein?
Also Kiki spielt Akkordeon, ich spiele Banjo, es gibt halt einen Kontrabass, Ukulele, Gitarre, dann gibt es Geigen und dann Bläser, Saxophon, Posaune, Trompete, Klarinette. Noch was, Gesang natürlich. Wir spielen, also wir singen in 3 Sprachen. Kiki kann sehr gut Französisch. Christopher ist halb Engländer, halb Deutscher, also singt Englisch und Deutsch natürlich auch. Also es ist ein ziemlich, also was mich immer an der Band fasziniert, jetzt immer noch, wo wir jetzt schon über 20 Jahre quasi das machen, ist die Vielfalt, ja. Also der Menschen natürlich auch, aber auch der musikalischen Vielfalt. Also weil, wenn sich jeder einbringt und wirklich, also ich glaube, wir würden auch sonst, wir haben privat eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Das mischt sich wirklich nur beim Musikmachen so. Und da prallen dann die Interessen auch aufeinander, aber die mischen sich auch irgendwie auf eine Weise. Und dann wird das durch die sogenannte 17-Hippies-Mühle gejagt und dann kommt irgendwie unser Stil raus, ein Sound, der einen immer, wenn man auch in dieser Band spielt, immer wieder auch inspiriert und fasziniert auch. Ja? Weil ich bin, wie gesagt, eigentlich Rockmusiker, da hast du immer so 3-4 Leute eher und hier hast du halt wirklich so ein ganzes Orchester quasi. Und das ist schon toll und es gibt halt immer wieder neue musikalische Ansätze, wo wir auch immer uns selber auf den Kopf stellen und das ist auch interessant, weil man weiß gar nicht genau, wo gehen wir denn noch hin und was können wir denn machen. Und also wir nehmen zum Beispiel ab und zu wirklich extra Stücke, die keiner mit uns und wir selber auch nicht mit uns verbinden würden. Ja? Und gerade das ist dann auch wie reizvoll. Ja? Insofern ist das alles offen und kann unendlich weitergehen so, und sich weiterentwickeln immer noch. Und es ist also nicht langweilig und man hat nicht so einen Stil. Und es betrifft auch unser Publikum. Also ich habe noch nie in einer Band gespielt, wo das Publikum so verschieden ist. Ja, also wir haben ja auch schon, weiß ich, also vor Honorenherrschaften gespielt oder auch in Techno-Läden und in Punkschuppen. Und das ist und für Junge und für Alte ist vollkommen Schnurz in Altersheimen und in Jugendzentren. Also das ist wirklich alles möglich. Und das und auch in den Ländern, ob du in China bist, Neuseeland, Jordanien, Spanien, England, die Leute tanzen, das geht irgendwie ins Herz. Und das ist eine Qualität, die als deutscher Musiker, die hast du, glaube ich, nicht so oft. Ja, also das, und das finde ich immer noch nach wie vor faszinierend.
Und ich finde auch, man darf das nicht verwechseln. Es ist halt nicht wie in der Familie, wo alles schon gesetzt ist und man hat eine Blutsverwandtschaft, sondern du musst mit allen Leuten muss ich immer wieder in irgendeiner Form muss ausgelotet werden, wer steht wo, wie ist die Beziehung, weil man ist ja nicht auf Gedeih und Verderb zusammen. Mhm. Weil man macht das ja freiwillig und möchte das machen. Und das finde ich gut. Also ich finde auch, dass die Band an sich eigentlich schon ein politisches Statement ist. Durch das, wie sie das macht und was sie sich traut zu machen. Weil es ist ganz oft überhaupt nicht einfach, sich auseinanderzusetzen und zu sagen, teilweise kämpfen wir um Takte. Ja, und dann ist es so, ich verlasse die Band, wenn wir das Stück so spielen. Ja, und dann wird es halt so und irgendwie kommt es dann aber doch in einen ganz tollen Weg und da hat natürlich das Publikum und auch die Nähe zum Publikum macht da unheimlich viel auch aus. Wir haben halt auch sehr, sehr viel gespielt.
Wie stimmt man sich denn da ab auf der Bühne mit so vielen Leuten? Also sorry, dass ich jetzt immer auf diese große Zahl anspiele, aber das ist jetzt wirklich ein Phänomen.
Ja, das geht aber, das haben wir ja auch gelernt in den Jahren. Also ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte wir jetzt haben, 2000 oder irgendwie so, ich keine Ahnung. Also da wie gesagt, da war auch früher ganz viel Chaos, aber das ist schon auch geordnet jetzt. Und manchmal gut, manchmal produzieren wir extra auch Chaos, weil es uns dann zu geordnet scheint. Dann gibt es so Stellen, wo alles möglich ist und wo wir selber auch nicht genau wissen, was passiert eigentlich jetzt gerade. Und das ist aber auch fürs Publikum, glaube ich, spannend zu sehen, dass dann nicht gerade irgendwie ein Stück passiert, was so von A nach B runtergespielt wird, sondern dass eben eine offene Stelle ist und Christopher, unser musikalischer Leiter, dirigiert es dann und jeder Musiker kann irgendwas anbieten. Muss auch nicht, weil nicht jeder will irgendwie in den Vordergrund, das ist ja auch ganz verschieden. Und dann wird das so spontan improvisiert im Orchester. Und das ist natürlich eine Qualität, die ziemlich außergewöhnlich ist, weil es ist natürlich nicht einfach mit so 13 Leuten offen zu sein und nicht genau zu wissen, was man macht, ohne dass es gleich Free Jazz wird. Ja. Aber da haben wir inzwischen eine musikalische Sprache gefunden, die funktioniert. Und wenn es eben auch mal leer läuft oder schief geht, ist kein Problem. Wir haben inzwischen so viel Fundament, dann braucht nur einer sagen, zack, 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 und dann kommt wieder ein Thema und dann sind wir wieder alle zusammen. Und das, also es bleibt immer spannend. Also das ist gar nicht so schwierig, weil wir eben so lange schon zusammenarbeiten.
Ihr habt jetzt auch ein Album nochmal veröffentlicht. So eine Art Best-of, also steht, kann man so sagen, ne? Mhm. 20 Jahre 17 Hippies, Anatomy. Mhm. Das Cover ist wunderschön, also echt eines der schönsten Cover, das ich seit langem gesehen habe. Das ist ein Querschnitt, oder? Also ein Kopf, ein Gemälde, ein Querschnitt. Und in diesem Kopf ist auch ein ganz schönes Chaos, das ja ganz gut passt, aber ein wunderschönes Chaos. Also bunt mit Blumen und Instrumenten, also ich nehme an, das sind eure Instrumente. Mhm.
Ja, es spiegelt auch ganz gut eigentlich so jeden Einzelnen. Wir sind wirklich 13 sehr starke Persönlichkeiten und das macht halt auch die Band aus. Und in diesem Album haben wir, es ist ja zwar ist ein Doppelalbum, also Anatomy ist Best of nochmal, allerdings auch remastered und mit vielen neuen kleinen Sachen. Wir sind dann nochmal so in die Archive gegangen und haben Sachen rausgeholt, so kleine Soli, die vielleicht irgendwo noch nicht drauf waren oder Klänge. Und das zweite Album, was quasi als Geschenk mit drin ist, das heißt Metamorphosis. Und das ist entstanden, wir haben über die letzten 20 Jahre halt so viele Leute hier, da und dort, also Musiker auf den Festivals getroffen, wo auch immer wir gespielt haben. Und man hatte dann viel mit denen zu tun, teilweise Sessions gemacht und teilweise auch in irgendeiner Form irgendwas zusammengespielt. Und die auf diesem zweiten Album Metamorphosis spielen die unsere Stücke in ihrer Version. Und hatten auch jede Form von Freiheit. Und das ist natürlich toll, mit Internet kann man sehr viele Sachen sich auch hin und her schicken. Also man muss jetzt nicht mehr zusammen in ein Studio gehen. Die hatten die Freiheit, das in einer anderen Sprache zu machen, ein Stück von uns, oder teilweise Originaltracks von uns zu nehmen und die mit bei sich in das Stück mit reinzunehmen, oder irgendwas ganz anderes draus zu machen mit ganz anderen Musikern. Also sie konnten alles machen und da sind sehr lustige Sachen bei rausgekommen. Also zum Beispiel hat eine italienische Band ein Stück, was ursprünglich bei uns auf Hessisch gesungen wird, die haben das ins Toskanische übersetzt. Das ist also sehr lustig, das Dialekt in Dialekt übersetzt worden. Wie heißt worden. Das Stück dann? Uz. Uz. Genau, Uz. Dann hat einer aus dem Umfeld von einstürzenden Neubauten das Stück Adieu, was auch bei uns so ein kleiner Hit ist, anders interpretiert, ist auch sehr, sehr abgefahren. Das hat er zusammen mit einem Australier gemacht. Dann hat Stoppock ein Stück gemacht, auch ein bisschen anders interpretiert, so auf seine Art. Also es war, und Marc Ribot hier, der bekannt auch als Gitarrist von Tom Waits, mit dem wir auch schon mal was davor zusammen gemacht haben. Oder Les Ogres de Barbac, die man auch sehr viel in Frankreich kennt, die haben auch ein Stück gemacht. Also da sind tolle Sachen und dann merkt man auch, wie sehr man auch irgendwie gespiegelt und wahrgenommen wird und wie unsere Stücke vielleicht auch in einer anderen Form und Art und Weise klingen. Und das hat dann doch ganz gut auch gezeigt, was, ja.
Habt ihr euch dabei ertappt, dass euch die Cover besser als das Original gefallen haben teilweise?
Teilweise schon, also es ist immer interessant zu sehen, also gut, das Original ist immer das Original, da hat man natürlich auch Herzblut drin, ist es schwer dann zu beurteilen, ja, aber ich finde schon, also manche Versionen sehr reizvoll. Also, aber ja, ich würde da jetzt auch nicht so, das ist besser oder so, also
weiß nicht. Also schon tolle Ideen dabei,
finde ich, die da gemacht wurden. Ja. Also es ist eher so, man fühlt sich gebauchpinselt, wenn man sieht, was die alles mit dem eigenen Kram so angestellt haben, so ist es, also mein Gefühl jedenfalls.
Es ist ja sehr beliebt bei Jubiläen, dass man das macht. Also jetzt zum Beispiel kam auch ganz frisch oder kommt noch raus, das Sterne, von den Sternen ein Album, nach dem gleichen Konzept, einfach die Hits nochmal von anderen interpretiert. Ja. Fehlfarben haben das damals gemacht. Mhm. Und also ich fand es auch jedes Mal sehr spannend.
Ja, wobei wir, glaube ich, noch einen Schritt weiter gegangen sind. Deswegen haben wir das auch Metamorphosis genannt. Es hat eigentlich, wenn man es ein bisschen mehr ins Detail geht, es hat nicht nur ein Künstler bearbeitet, sondern es wurde dann diese Version noch an einen zweiten Künstler weitergegeben. Also zum Beispiel war ein Stück Sans Mystère, heißt das, das haben die Les Ogres de Barbac in Frankreich gemacht. Und dann ist es noch zu Marc Ribot gegangen. Und der hat dann auch noch mal damit weiter was gemacht. Und da wurden also doch noch mehr Leute verknüpft, als jetzt einfach nur spielt mal, covert mal dieses Stück von uns.
Wie habt ihr die Songs jetzt für das Best-of-Album ausgewählt? Weil, also das, was ich jetzt so durchgehört habe, war doch eher etwas ruhiger und getragener. Ja. Und gleichzeitig seid ihr aber auch bekannt für eure tollen und wilden und gut gelaunten Live-Konzerte.
Ja, ehrlich gesagt, ich finde das auch. Also ich habe mich auch gewundert über die Auswahl, also dass die so ein bisschen eher in diese Richtung ging. Also ich persönlich hätte mir auch gewünscht, dass da noch ein paar mehr so tanzbare Stücke dabei gewesen wären.
Man darf einfach nicht vergessen, wenn man 20 Jahre, über 20 Jahre etwas macht und die Technik hat sich wahnsinnig verändert, dass du manche Aufnahmen auch von früher, wenn du die hörst, im Gegensatz zu dem, wie du heute aufnimmst, dann hast du das Gefühl, du hörst eine Blechbüchse. Mhm. Und da ist die Auswahl, musste einfach auch ein bisschen anders sein. Aber Leute, die auf unsere Live-Konzerte kommen, die wissen auch noch, was es dort gibt. Und dass das auch nochmal anders ist. Und außerdem kannst du aus, was weiß ich, wenn man eine Auswahl macht aus, wie viele Stücke spielen wir, 80, 100, weiß ich nicht, ist halt eine Auswahl. Mhm. Und ich meine, wir haben uns auch sehr gewandelt in der Zeit. Also wir sind von Anfang, aber ich bin da auch mal sehr stolz drauf, nicht nur, dass wir uns getraut haben, eine Entwicklung. Also früher haben wir gar nicht gesungen, war alles instrumental. Heute haben wir sehr viele Songs auch dabei, dass man trotzdem auch die Entwicklung, also dass das Publikum zum Beispiel ist auch mit der Entwicklung mitgegangen. Es gibt Leute heute, die kommen genau in unsere Konzerte wie damals vor 20 Jahren und die, obwohl wir eigentlich uns ganz schön gewandelt haben. Und das hätte auch sein müssen, sonst bleibt man stehen.
Ja, ja.
Und die Sachen von früher gibt es ja auch noch. Ja, man darf dann auch wiederum nicht vergessen.
Na gut, es gibt schon die Fans, die ja einfach nur, also früher war es ja so, da haben wir einfach, waren wir eine Partyband, eine reine Partyband. Es ging nur darum, einfach Spaß zu haben, zu tanzen und immer Schussfahrt, ja, so quasi. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja gut, das können wir jetzt, das haben wir jetzt ein paar Jahre gemacht. Wir wollen doch mal ein bisschen anhalten, mal ein bisschen innehalten, mal ein bisschen links gucken, mal ein bisschen rechts gucken. Und die Arrangements heute, wenn du ins Konzert, ich weiß nicht, kommst du heute zum Konzert? Dann hörst du ja die Arrangements, die da stattfinden, ja. Das ist super komplex, ja, und es geht total, da geht die Flöte, geht in die Geigen rein. Früher haben wir einfach immer Tutti, Unisono, zack, ja. Und das funktioniert natürlich so auch sehr gut, das ist halt so Volksmusik. Heute ist es alles viel komplexer, viel vielschichtiger und hat eine ganz andere Dynamik, jetzt auch mit dem Schlagzeug und ist für uns jetzt viel musikalischer. Und ich glaube, wir wären irgendwann mal auch müde gewesen, immer Huck da zu machen, ja. Das machen wir ja auch noch, das kommt schon noch nicht zu kurz, ja, die Leute wippen ja schon immer oder tanzen natürlich, aber wir wollten eben auch unsere Vielfalt noch mehr ausbauen und deshalb haben wir diese Entwicklung genommen, weil sonst wären wir auch irgendwann, glaube ich, mit uns selber nicht mehr so zufrieden gewesen und ich meine, wenn du eine Band machst, musst du ja immer selber auch sehen, dass das, was du machst, das ist, was dir am meisten entspricht. Also und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann glaube ich, wären wir in der falschen Band und dann wäre es auch nicht die 17 Hippies. Weil das ist, was uns ausmacht, dass wir unseren eigenen Weg gehen und jeder sich da halt so einbringt.
Ich finde, auch da muss man nochmal irgendwie so ein bisschen genauer gucken, weil Mitte der 90er Jahre, da waren zum Beispiel auch die ganzen Balkan-Bands, die waren noch überhaupt gar nicht sozusagen rübergeschwappt. Als wir Sachen gemacht haben, das kannte keiner. Und mit einmal war dann eine Fülle an ganz tollen Musikern, die auch darüber, die einfach auch ganz anders damit aufgewachsen sind, als wir, die wir nun vielleicht auch so, ich würde mal sagen, auch als Deutsche so ein bisschen auch unsere Identität in unseren musikalischen Wurzeln gesucht haben. Also ich sehe das schon ganz klar bei uns in der Band. Wir haben eigentlich dadurch, dass wir sehr viel in Frankreich gespielt haben, da hatten immer alle ein riesen Repertoire an alten französischen Stücken und bei uns war immer so, Stücke, die so traditionelle Stücke, nee, gibt's bei uns nicht. Ja. So wollen wir nichts von, kennen wir gar nicht. Wir haben uns ja auch sehr viel von anderen Sachen bedient. Und von daher war auch so eine Wandlung auch in der Band, ich fand, das war eigentlich ganz natürlich und das war eigentlich, vielleicht, wenn man jetzt sogar rückblickt, sogar ein bisschen vorauszusehen. Und ich meine, wir haben uns die Neugierde behalten und wir haben uns auch das Interesse behalten, wirklich nicht stehen zu bleiben und immer das Gleiche zu machen. Also ich glaube, ich wäre sonst eingegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre nicht mein Ding gewesen.
Ja, verständlich. Ja. Nochmal zum Thema Fans. Erkennt ihr Gesichter wieder bei Konzerten? Also zum Beispiel in Berlin?
Ja, klar, sicher.
Und es gibt ja verschiedene Sorten von Fans. Also klar habt ihr euch entwickelt, dann gibt es die Fans, die sich mitentwickeln. Ich denke, das sind die dankbarsten. Dann gibt es welche, die kommen trotzdem zu allen Konzerten, weil sie Fans sind, aber ärgern sich immer so ein bisschen oder sagen dann so, aber die alten Sachen haben mir besser gefallen oder spielt doch mal was von den alten Sachen. Also das sind so die Kategorien. Mhm. Also kriegt man sowas mit
im Programm? Ja, ich muss aber ganz aktuell sagen, also im Moment sind die Leute so wahnsinnig begeistert und das ist auch toll für uns, weil da merkt man auch, dass das richtig und gut war, einfach weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben. Mhm. Weil wirklich, die Welt, die wandelt sich, es wandelt sich alles und da drin wandeln wir uns auch. Und trotzdem ist, ich würde das jetzt auch gar nicht, es gibt ja die alten Stücke und die alten Aufnahmen, gibt es doch alles noch. Ja, ich meine, sowohl auf Tonträgern als auch, wir spielen sie ja auch noch. Und wir können das trotzdem mischen, dass ein Stück, was wir von Anfang an, also wirklich von Anfang an gespielt haben, immer noch spielen und mit etwas mischen, was wir letztes Jahr sozusagen erst ins Repertoire reingenommen haben.
Ich kann mich erinnern, ich glaube 2009 war das, wo ich mal die Setliste durchging und dachte, ey, Mann, wir spielen immer noch 9 Stücke. Also wir spielen pro Konzert wie viel? Also 24 Stücke oder also über 20 Stücke. Und da waren 2009, habe ich mal durchgezählt, immer noch Moin von unserer ersten Platte, von unserer ersten CD dabei. Da, Moment mal, das kann jetzt aber nicht sein. Ja, wir müssen mal auch mal wirklich, gut, das ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre her, aber das muss sich ja verändern. Aber Fans, ich finde jetzt ganz schön zu sehen, jetzt, wir waren in Jena jetzt letzte Woche und da war ein sehr junges Publikum. Dann kriegt man ja am Merchstand dann auch, wenn man da ist, mit, was die so reden und so. Da waren ganz viele, die uns noch gar nicht kannten. Ja, und das fand ich irgendwie interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja, dass da eben junge Leute jetzt gerade erst von 17 Hippies hören und dann zu Konzerten gehen, wo wir doch alle so ein bisschen älter jetzt sind schon, und die waren so um 20 oder 30, ja, und waren ganz neugierig, was wir da so machen. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerne noch, unser Lichtmensch Tobi hat mir aufgetragen, alle Fans, die hier gerade zuhören, ganz herzlich zu grüßen. Schöne Grüße von Tobi.
Der macht ganz tolles Licht.
Okay. So. Ich weiß aber noch nicht das Schlusswort.
Nein.
Am Ende vielleicht noch ein Stichwort, dass wir nicht drum rumkommen. Der Regisseur Andreas Dresen, großer Fan von euch, habe ich neulich auch im Radio gehört, wo er dann erzählt hat, auch über seine Arbeit mit euch zu dem Film Halbe Treppe. Das ist auch schon eine Weile her, ne? 2003. Circa. Wie habt ihr euch kennengelernt oder was habt ihr mit Andreas Dresen?
Wir haben damals auf einer Party von der Berlinale gespielt und da hat er langweilig immer wahnsinnig auf diesen Partys und dachte, ach, ich gehe da mal in den Raum, oh Gott, was ist denn das mit die, finde ich ja toll. Und da ist er also geblieben bis zum Schluss und kam dann wirklich zu uns und sagte, ich habe da so ein Filmprojekt, und dann dachte ich, vielleicht kann ich euch einbinden, und wir so, ah, oh ja, alles klar, so ein Regisseur kommt an und bla bla.
Der war damals schon eine Nummer, oder?
Ja. Jena, da war der Nachtgestalten, war gerade rausgekommen. Ja,
Polizistin und kam dann,
war schon. Der wäre auf jeden Fall schon mal aufgefallen. Und da hat sich das dann doch aber ergeben, und es war auch für uns eine ganz tolle Arbeit, weil auch die Art und Weise, wie er Sachen, er macht halt auch viel improvisiert und hat auf der anderen Seite sehr, ist er sehr klar, welche Linie er ungefähr fährt, und ist aber sehr offen für Dinge, die so passieren um ihn herum. Und da haben wir doch echt sehr viel mitgenommen, und klar war Halbe Treppe war eine tolle Erfahrung, weil wir waren auch in das Team so mit eingebunden und konnten uns auch einbringen mit Ideen. Also zum Beispiel war ursprünglich mal die Idee eigentlich, da wo dann der Dudelsackspieler auftaucht in dem Film, einen Akkordeonisten zu nehmen. Ich weiß noch, ich sagte dann damals, ach, ein Akkordeonist, das ist ja so Klischee irgendwie, Frankfurt oder, und dann einen Akkordeonisten. Wir haben nur so einen tollen Dudelsackspieler. Und dann sagt er, okay, wir probieren es aus. Und dann ist Koma heißt ja der Dudelsackspieler, da morgens um 5 mit Christopher hingefahren nach Frankfurt-Oder. Und dann ergab sich dann diese Situation und auch mit Axel Prahl, und dass er dann sagte, oh Gott, was ist denn das für ein Instrument? Ja, das ist ja so irre laut. Ja, und das mit einmal ist, die ganze Szene hat diesen Film auch mitbestimmt. Mhm. Und ich fand das eine unglaubliche Größe, wir hatten ja von dem Film ansonsten keine Ahnung, wir waren ja nicht jeden Tag da vor Ort. Also dass sich so Sachen ergeben konnten und er auch eigentlich wirklich auch wiederum neugierig, wandelbar und offen war für solche Sachen. War toll.
Und trotzdem hat er die Zügel in der Hand. Also er hat ja kein Drehbuch angeblich. Also es war einfach so ein Projekt. Wir nehmen hier 4 Schauspieler, ja, Axel Prahl und wie sie heißen, Steffi Kühnert und so weiter.
Und ganz tolle Schauspieler.
Ja, tolle Schauspieler, ja, mit denen hat er teilweise auch schon gearbeitet. Und dann entwickeln wir tagtäglich quasi die Story. Ja. Und am Anfang, ich weiß noch, wie wir das erste Mal uns mit allen getroffen haben, da war noch die Idee, dass die eventuell auch Mitglieder der Band hätten sein können. Ja, weil Axel Prahl, weiß man jetzt auch, kann super schön Gitarre spielen und singen. Und das wurde dann mal wieder verworfen. Und wir bekamen dann aber immer so quasi täglich so auch Clips zugeschickt. Und jetzt ist es so und jetzt geht es in die Richtung. Und jetzt haben wir da so einer ist Astrologe oder der macht so einen Radiomoderator und macht so, jetzt brauchen wir eine Astromusik. Und dann saßen wir da und dann haben wir eben da unsere Übungsraumaufnahmen geschickt, die er dann natürlich gleich verwendet hat. Ja, und jetzt war dann noch nicht mehr zu kitten, aber das war dann wirklich eine spannende, wirklich, also ich habe sowas auch noch nie erlebt, dass ein Regisseur sich so auf sowas einlässt, und du hast trotzdem das Gefühl, obwohl er, was du sagtest, der sehr offen ist, aber bei dem ganzen Chaos und alle reden rein und geben Ideen, und der hat aber immer noch wie seinen eigenen Weg trotzdem nicht verlassen, so irgendwie, das fand ich irgendwie bewundernswert, ja. Aber was ja noch für uns irgendwie jetzt gerade seit letztem Jahr oder vorletzten Jahr noch eigentlich schöner ist ja Christoph Waltz. Wir haben mit Christoph Waltz zusammen zusammengearbeitet, der jetzt zweifacher Oscar-Preisträger ist. Und der, das war zwar so eine ZDF-Produktion.
Ja, der Film ist nicht vergleichbar.
Nein, es war so egal. Aber er spielte halt damals einen Akkordeonspieler der 17 Hippies. Also wir traten da richtig als 17 Hippies auf in einem Film. Und das war für uns eigentlich auch fürs ZDF lief der, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr guter Bekanntheitsmacher, weil das lief, also hier Halbe Treppe haben 400.000 Leute gesehen, so ein ZDF-Film, da gucken gleich mal, weiß ich, 4-5 Millionen, ja, und wir hatten auf einmal eine ganz andere Klientel bei unseren Konzerten, ja, das ZDF-Publikum, und jetzt ist er Oscar-Preisträger, das finde ich auch erwähnenswert. Man muss sich ja auch ein bisschen schmücken mit den Herrschaften.
Okay, ja, Radio Dreiklang ist froh, dass es sich mit euch schmücken durfte, 17 Hippies, Kiki und Lühl. Danke, dass ihr hier wart.
Gerne, ja.
Ganz viel Spaß beim Konzert. Also, ja, muss man nicht wünschen.
Wenn wir haben,
ja. Auf jeden Fall.
Danke, Eva.
Dankeschön. Danke.